Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Whisky, Feuchtgebiete, NSU und BKA heute für euch. MFG an dieser Stelle, wir sind's, RK, Redaktionskonferenz am D-Donnerstag. Wir entlarven heute Whisky-Fälscher mit einer Art künstlichen Zunge, die verrät, ist der Stuff da gerade richtig teuer, richtig alt oder einfach nur billiger gepanschter Fusel. Wir klären heute auf, warum Feuchtgebiete unglaublich wichtig sind, um Katastrophen wie bei Harvey in den USA ein bisschen erträglicher zu machen. Durch ein anständiges Feuchtgebiet verringert sich nämlich das Ausmaß der Katastrophe. Und wir fragen uns, was speichert bitteschön das BKA, das Bundeskriminalamt, die eigentlich die ganze Zeit über uns da so ab? Welche Daten werden da erfasst? Und sollten die nicht unser Leben sicherer und einfacher machen dort beim BKA eigentlich? Zwei Daten braucht das BKA an dieser Stelle noch. Verena von Keitz ist heute mit dabei.
Yep.
Und das zweite Datum oder die zweiten Daten, die kommen von mir. Am Mikrofon ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Whiskyflasche auf, einfüllen ins Glas, Zunge rein und feststellen, so ein guter Tropfen oder eben nicht. Leider verfügt unsere Zunge nicht über die nötigen Feinrezeptoren, den falsch deklarierten Whisky ausfindig zu machen. Sprich, wir können zwar unterscheiden, ist es jetzt was Teures oder ist es billiger Fusel da drin, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Jetzt gibt's aber Hilfe. Eine künstliche Zunge soll Whisky-Schummlern das Handwerk legen. Verena hat sich das ein bisschen näher für uns angeschaut. Wie soll das funktionieren?
Forscher der Universität Heidelberg haben eine Methode entwickelt, die Whiskys anhand ihrer chemischen Zusammensetzung unterscheiden kann. Und dafür mischen sie eine Lösung mit verschiedenen wasserlöslichen Polymeren, also bestimmten Substanzen, zusammen, die fluoreszieren, das heißt in verschiedenen Farben leuchten, wenn sie mit einem Tropfen Whisky in Kontakt kommen. Und dieses Fluoreszenzmuster, was sich ergibt, das kann man messen. Und das ist offenbar für jeden Whisky unterschiedlich. Auf jeden Fall bei den 33 Sorten, die das Forscherteam für 1.000 Euro eingekauft und getestet hat.
Schönes Projekt. Hört sich ein bisschen nach einem chemischen Fingerabdruck an dann.
Ja, so könnte man sich das vorstellen. Interessanterweise ist es so, dass unsere menschliche Zunge eigentlich sehr gut die Unterschiede im Whisky-Geschmack mitkriegt. Und das schaffen chemische Analysen eigentlich nicht so gut oder haben es bisher nicht so gut hingekriegt, weil sich Whiskys in ihrer Zusammensetzung ziemlich ähnlich sind tatsächlich. Aber mit dieser Fluoreszenzmethode ist es jetzt offenbar möglich rauszukriegen, wo zum Beispiel ein Whisky herkommt oder wie alt er ist oder ob es ein Blend ist, also ein Verschnitt von verschiedenen Whiskys. Das sagt der Chemiker Uwe Bunz von der Universität Heidelberg, der das Verfahren entwickelt hat.
Der Clou bei der Geschichte ist jetzt, dass wenn die Whiskys miteinander verwandt sind, dann auch ähnliche Muster aufweisen, die durch eine statistische Methode dann aufgedeckt werden kann.
Ähnliche Muster und Aufdeckung dann statistisch, was heißt es genau?
Also man kann damit rauskriegen, zum Beispiel, wo ein unbekannter Whisky herkommt, wenn man vorher mehrere andere Whiskys analysiert hat.
Wenn ich ein Trainingsset von so und so viel Whiskys habe und sie mir dann einen unbekannten Whisky geben, dann kann ich sagen, dieser Whisky hat ein Muster, das am ähnlichsten dem und dem Whisky ist. Und ich würde dann vermuten, dass es sich ein Whisky entweder aus derselben Distillerie handelt oder von einem ähnlichen Fabrikanten handelt.
Also so ein Single Malt Whisky, ne, der besonders gut ist, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass er aus einer Distillerie kommt und eben nicht ganz viele verschiedene Whisky-Sorten und Distillerien da mitgemischt haben. Und dass er auf der Grundlage von Gerstenmalz gemacht ist. Und wenn man jetzt den der Distillerie zuordnen kann, dann ist das natürlich eine prima Sache.
Das bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn ich wissen will, ob in einer Vollflasche dieser super teure Single Malt drin ist und das auch draufsteht, kann ich es mit dieser Methode überprüfen.
Ja, wenn du das Fluoreszenzmuster dann eben vergleichst mit einem Tropfen vom Original, von dem du weißt, das ist wirklich dieser teure Single Malt Whisky, dann kannst du sehen, sind die Muster gleich, dann ist es der gleiche, sind sie unterschiedlich, ist klar, da ist was anderes in der Flasche.
Dann muss ich aber erstmal diesen ganz teuren kaufen. Aber kann man ja. Ist ja auch
ja,
alles
und hoffentlich
möglich.
Ist er dann auch da drin in der Flasche. Ja,
es gibt einen Riesenmarkt für Whiskys und es gibt auch einen Riesenmarkt natürlich für die Betrügerei mit Whisky. Wir schauen uns den Whiskymarkt noch in dieser Sendung ein bisschen genauer an. Whisky als Geld in Anlage lohnt sich nämlich. Mehrere tausend Euro sind da möglich. Rendite bis zu 7%.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bis Ende März 2019 ist es zwar noch ein bisschen hin, aber wenn es so weitergeht wie bisher, dann wäre das ziemlich schlecht für Großbritannien, denn dann scheidet Großbritannien ungeregelt aus der EU aus. Man kann sich irgendwie nicht einigen momentan. Auch die dritte Verhandlungsrunde heute über den EU-Austritt Großbritanniens brachte keinen greifbaren Fortschritt. Woran es hakt, darüber habe ich heute vor der Sendung mit Bettina Klein gesprochen. Die ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Ich wollte wissen, was konkret verhandelt wurde und warum es keine Einigung gab.
Also es wurde bis heute verhandelt in der dritten Runde. Die Gespräche sind zu Ende gegangen heute Mittag mit einer Abschlusspressekonferenz. Ergebnis: kein entscheidender Durchbruch und keine entscheidenden Fortschritte. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, in einigen Einzelfragen hat man sich wohl aufeinander zubewegt. Und natürlich gilt diplomatisch hier, man betont, man freut sich auf die nächste Runde. Also man kann ja auch nicht jetzt zu viel Porzellan zerschlagen. Von der Gewichtung her, die Briten betonen etwas mehr die Fortschritte, die EU etwas mehr, wie sehr die Zeit doch drängt und dass man jetzt mal zu Potte kommen müsse. Aber Großbritannien wollte schließlich die Scheidung und da muss man vielleicht dann auch naturgemäß sich etwas optimistischer geben.
Welche Fortschritte hat es denn gegeben?
Also man ist weitergekommen offenbar bei der Frage Grenze Nordirland zu Irland und auch beim Gesamtstatus, was Nordirland angeht. Das heißt zunächst mal, dass man einfach auf einem guten Verhandlungsweg da ist und einen guten Fahrplan einfach entwickelt hat. Also das war eigentlich auch erwartet worden, dass man sich dort auch etwas kreativer gibt und auch das Karfreitagsabkommen versucht zu wahren. Die Einzelheiten sind da auch noch nicht bis ins Letzte geklärt, aber da gab es zumindest Fortschritte, das haben beide Seiten erklärt. Die Briten sagen auch beim Thema Bürgerrechte haben wir Fortschritte gemacht. Also was passiert zum Beispiel, wenn sich die Briten, die nach dem Brexit in einem EU-Land dann leben, vielleicht in ein anderes bewegen wollen und sich dort niederlassen wollen, dort auch ihren Beruf ausüben wollen. Da ist man auf einem guten Wege und natürlich will Großbritannien auch für die eigenen Bürger eine Sicherheit herausholen. Da zeigt man sich auch kompromissbereit dann, wenn es darum geht, die Rechte der EU-Bürger zu wahren. Die Gesundheitskarte, die Gesundheitsversorgung, Sozialversicherung, das waren einzelne Punkte und dort ist heute auch von britischer Seite betont worden, dass es dort Fortschritte gegeben hat.
Wie darf man sich denn diese Verhandlungen konkret vorstellen? Wird dann von Seiten Großbritanniens gesagt, okay, wenn ihr uns das gebt, dann geben wir euch das zurück? Oder wie hart wird das geführt?
Das große Problem ist ja, dass es großen Dissens gibt, einfach beim Prozedere. Insofern, als die EU sagt, wir diskutieren hier erstmal über die Scheidungsfragen und wenn wir das abgewickelt haben, dann reden wir über die Zukunft. Und die Briten sagen, gebt euch mal ein bisschen flexibel hier und schaut nicht so sehr auf eure Richtlinien, denn wir möchten gerne eigentlich parallel auch schon über die künftigen Beziehungen sprechen. Da hat Michel Barnier heute nochmal betont, ich habe hier ein Mandat, da hat er recht, das ist mir gegeben worden vom Rat der 27 Staaten und dem Parlament und das sieht nur vor, darüber zu sprechen im Augenblick, was die Scheidungsfragen angeht. Also das sind immer diese berühmten drei Punkte, die Finanzfragen, zweitens Bürgerrechte, drittens die Grenze Nordirland zu Irland und dann erst danach kann ich mit euch über die Zukunft reden. Und da brauche ich dann ein neues Mandat von einem EU-Gipfel, also frühestens Ende Oktober oder vielleicht auch erst im Dezember. Oder sind die Briten etwas zerknirscht und halten das für unflexibel und haben heute auch nochmal eine andere Analyse eigentlich vorgelegt, der Art und Weise, wie die Zahlungen berechnet werden sollen. Und da stellt sich raus, sie wollen also wirklich nach 2019 nichts mehr weiter bezahlen, obwohl es natürlich weitere Verpflichtungen gibt, die darüber hinausreichen. Also zwei Beispiele waren heute die Zahlungen für die Ukraine oder Hilfszahlungen für Afrika etwa. Also das erinnert in einigen Punkten dann doch Scheidungsverhandlungen, wenn es dann auch um die gemeinsamen Kinder und den Unterhalt geht. Auch wenn man vorsichtig sein sollte, diesen Vergleich immer zu bemühen. Aber ein bisschen davon schimmert natürlich auch etwas durch.
Es gibt diesen Termin. Bis Ende März 2019 soll alles geklärt sein. Das ist zumindest die Vorstellung. Was passiert denn wirklich, wenn es bis dahin keine Einigung gibt?
Ja, das wäre the worst case. Wir haben gestern gehört von der EU, dass diese Variante von wegen der britischen Auffassung no deal is better than a bad deal, dass das nicht mehr so kommuniziert wird, weil man auch auf britischer Seite zum Ergebnis gekommen sei, dass man irgendeine Art von Abmachung und auch von Übergangszeit wohl brauchen wird. Denn wenn Knall auf Fall das endet, dann wird das schlecht aussehen für alle Beteiligten. Die EU bleibt auf jeder Menge finanzieller Verpflichtungen sitzen. Für Großbritannien mangelt es dann an Handelsvereinbarungen, an Zollvereinbarungen. Das wird massive Auswirkungen für die Wirtschaft haben. Aber weil das einfach noch nie da gewesen ist, glaube ich, kann man das noch gar nicht im Einzelnen alles abschätzen. Nur allen ist, glaube ich, inzwischen klar, man braucht eine Art von Vereinbarung, auch wenn man einen Übergangsstatus möglicherweise sogar für mehrere Jahre dann vereinbaren wird.
Die Verhandlungen zum Brexit zwischen der EU und Großbritannien haben keinen Durchbruch gebracht. Auch heute in der der dritten Runde nicht. Es gab keinen Fortschritt bei den Hauptthemen, sagt unsere Korrespondentin aus Brüssel, Bettina Klein.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Jetzt ist es nun mal passiert, so Billigurlaub auf Mallorca, wir konnten es nicht verhindern, aber den können wir uns abschmieren. Im nächsten Jahr ist nicht mehr billig, denn die sogenannte Touristensteuer wird verdoppelt. Verena, was ist da los?
Die linke Regierung der Balearen hat nach einem Bericht der Mallorca-Zeitung beschlossen, dass die derzeitige Touristensteuer auf den Balearen, wie gesagt, verdoppelt wird. Die liegt im Moment zwischen so 50 Cent und 2 Euro am Tag, je nachdem, was du für eine Unterkunft hast. Aber ab 2018 sind das dann 1 bis 4 Euro pro Tag, je nachdem, ob eher so Pension oder Luxushotel. Und offenbar musst du jetzt auch als Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff 2 Euro zahlen, auch wenn das Schiff weniger als 12 Stunden im Hafen liegt.
1 bis 4 Euro. Da musst du ja schon bei den Tapas ein bisschen weniger rechnen, weil natürlich kriegst du da für 4 Euro schon einen ganzen Teller voll. Wieso machen die das?
Also diese Touristensteuer auf Mallorca, die wurde überhaupt erst vor einem guten Jahr eingeführt, am 1.7.2016, hat seitdem aber wohl eine ordentliche Menge Geld in die Kassen gespült. Und die Regierung hat die ja eingeführt mit dem Hinweis, das Geld werde für Umweltschutz und für Tourismusprojekte genutzt. Ist eigentlich so ähnlich wie eine Kurtaxe, die wir ja in Deutschland auch in Urlaubsgebieten bezahlen müssen, zum Beispiel an der Nordsee. Und deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, so kann man noch mal ein bisschen weiter ausbauen.
Haben die denn dadurch keine Angst, dass die Touristen wegbleiben?
Also wenn man sich die Touristenzahlen im Moment mal so anguckt, dann sieht das überhaupt nicht danach aus. Denn offenbar sind so viele wie nie zuvor nach Spanien gefahren. Nach Angaben von Spiegel Online sind im ersten Halbjahr 2017 36,3 Millionen Ausländer nach Spanien gereist. Also da könnten wahrscheinlich eher die Proteste gegen Touristen für sorgen, dass weniger kommen, die es ja in der letzten Zeit auch auf Mallorca gab. Also vor allem waren die natürlich gegen Sauftouristen und nicht gegen normale Touristen.
Verständlich. Touristensteuer auf den Balearen wird ab 2018 verdoppelt. Heißt, wir müssen eine ordentliche Portion Kurtaxe dort zahlen. Schön, dass die Kurtaxe auch mal auf die Balearen geschafft hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist schon ein ganz schönes Phänomen. Er ist gerade mal 39 Jahre alt, kommt mit einer Partei an die Macht, die es vor 2 Jahren noch gar nicht gegeben hat, hat unglaublichen Erfolg bei den Wählern und stürzt danach in ein ziemliches Tal mit fatal niedrigen Zustimmungswerten in der Bevölkerung. Daraus möchte er sich jetzt befreien und die wirtschaftliche Entwicklung in Frankreich ankurbeln. Nämlich die große Arbeitsmarktreform, von der er auch schon im Wahlkampf versprochen hat. Heute hat er durch seine Regierung, durch den Premier Edouard Philippe und durch die Arbeitsministerin Muriel Pénicaud zum ersten Mal genauer gesagt, was er eigentlich will. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jürgen König in Paris hat sich's angehört. Jürgen, die Details waren noch nicht bekannt. Welche Maßnahmen hat Macron denn jetzt genau angekündigt?
Also es sind insgesamt 36 Maßnahmen, die vorgestellt wurden. Zunächst legen diese Dekrete fest, wer in Zukunft über was verhandeln kann. Das scheint mir einer der zentralen Gedanken dieser Reform zu sein. Auf Branchenebene soll nämlich in Zukunft nur noch ganz grundlegend verhandelt werden zwischen Arbeitgebern und den Gewerkschaften, nämlich über die verschiedenen Typen von Arbeitsverträgen, die es so gibt, egal ob es nun befristete oder unbefristete Verträge sind. Dagegen werden die kleinen und die mittleren Unternehmen, um sie geht es vor allem, die werden in die Lage versetzt, mit ihren Belegschaften selber verhandeln zu können, und zwar über Löhne und Gehälter, über zu zahlende Zuschläge, über die Arbeitszeiten. Und das ist im Detail schon ausgearbeitet worden. In Unternehmen, sagen wir, von bis zu 20 Beschäftigten, da kann die Geschäftsleitung allein mit einem Arbeitnehmervertreter verhandeln. Das reicht. Und er muss nicht vom Personal gewählt worden sein. Er muss auch von keiner Gewerkschaft mandatiert worden sein. In Unternehmen mit zwischen 20 und 50 Beschäftigten, da kann die Geschäftsleitung mit einem Arbeitnehmervertreter verhandeln, der vom Personal gewählt wurde, aber der auch nicht Mitglied einer Gewerkschaft sein muss. Und erst in Unternehmen ab 50 Beschäftigten, da muss dann wie bisher die Gesamtheit der Gewerkschaftsvertreter, also der ganzen Instanzen, in die Unternehmensentscheidung eingebunden werden. Das ist wirklich etwas Bedeutendes. Kleine und mittlere Betriebe sollen dadurch, wie es so schön heißt, flexibler agieren können, sollen auf Gegebenheiten des Marktes besser reagieren können. Und natürlich unübersehbar, der gewerkschaftliche Einfluss wird deutlich beschränkt.
Also weniger Macht für die Gewerkschaften, halten wir fest. Frankreichs Gewerkschaften, die sind aber nicht gerade zimperlich, was ihre Protestkultur angeht. Haben wir in der Vergangenheit auch schon gemerkt. Was ist da zu erwarten jetzt?
Also das ist wirklich schwer einzuschätzen. Die Reaktionen fielen heute natürlich nicht überraschend aus. Unternehmerverbände fanden das alles ziemlich gut, waren immer noch ein bisschen vorsichtig, haben gesagt, mal sehen, der Teufel steckt im Detail. Die Gewerkschaften waren enttäuscht, aber der große Aufschrei blieb aus. Denn man muss sehen, seit Wochen verhandeln Gewerkschaften und Arbeitgeber mit der Regierung und sie müssen gewusst haben, was da auf sie zukommt. Bei der größten Gewerkschaft des Landes, der CFDT, die stand den Reformvorhaben bisher ziemlich aufgeschlossen gegenüber. Dort heißt es, man habe jetzt eine Chance auf die bessere Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vertan. Man sei enttäuscht von den Vorschlägen, die da konkret gemacht wurden, aber man werde nicht demonstrieren. Die radikal linke CGT, die hat gesagt, hatte schon vor Wochen, also schon vor den Verhandlungen mit der Regierung, zu Demonstrationen gegen die Regierungspläne aufgerufen. Am 12. September soll es einen Protesttag geben und nun hat sie diese Proteste nochmal bekräftigt. Ob aber wirklich die Massen auf die Straße gehen werden, das ist mehr als fraglich. Hier herrscht schon die Auffassung, dass die Zeit der großen Volkserregung über diese Arbeitsmarktreform doch vorbei ist. Und ich teile diese Auffassung. Es wurde so viel über diese Maßnahmen geredet, auch gestritten. Macron hat diese Maßnahmen im Wahlkampf immer wieder vorgestellt. Er wurde trotzdem zum Präsidenten gewählt, nimmt das natürlich jetzt auch als Legitimation für sein Vorgehen. Und eines ist klar, welche Proteste es auch immer geben wird, nichts spricht dafür, wirklich gar nichts, dass Macron sich davon abhalten lassen wird, diese Reform auch umzusetzen im Eilverfahren, wenn du so willst. Denn er hat sich ja vom Parlament die Erlaubnis dazu geholt, per Verordnung Gesetze auf den Weg bringen zu können.
Haben denn die heute vorgestellten Reformen das Potenzial, den Arbeitsmarkt in Frankreich, zum Beispiel auch die 10 Millionen Arbeitslosen, wieder in den Markt zu bringen?
Das wird man sehen. Man will mit anderen Maßnahmen auch betriebsbedingte Kündigungen erleichtern. Man muss hier sehen, es ist sehr, sehr schwer, einen Arbeitnehmer, wenn man ihn erstmal eingestellt hat, brutal gesagt, wieder loszuwerden. Und das Kündigungssystem ist sehr, sehr fest. Und das führt dazu, dass Unternehmen immer mehr davor zurückgeschreckt sind, neue Stellen zu schaffen. Und indem man zumal bei Firmen in Not, also Firmen, denen es schlecht geht, die Schwierigkeiten haben, auf Markterfordernisse zu reagieren, um diesen Firmen zu ermöglichen, leichter Kündigungen auszusprechen, will man sie auch wieder dazu ermutigen, nun auch umgekehrt, also auch größere Bereitschaft zu zeigen, neue Stellen zu schaffen. Ob das gelingen wird, diese schöne Theorie, man wird es sehen. Aber es scheint mir so wenig plausibel nicht zu sein.
Die französische Regierung, sie hat heute ihre Pläne für die Arbeitsmarktreform vorgestellt. Es geht grob darum, die französische Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus Paris, von Jürgen König.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die vierwöchige Sommerpause, die ist heute vorbei. Die Bundesanwaltschaft muss heute wieder ran. Ihre Plädoyers müssen fortgeführt werden. Es geht um den wichtigsten Rechtsterrorismusprozess in der Bundesrepublik. Das Verfahren gegen Beate Zschäpe wegen Mitgliedschaft im nationalsozialistischen Untergrund. Für Deutschlandfunk Nova vor Ort ist Heike Borowka. Sie schaut sich diesen NSU-Prozess für uns vor Ort an. Grüß dich, schönen guten Abend, Heike.
Hallo.
Es ging heute los mit einem kleinen Tumult, mit einer kleinen Auseinandersetzung heute Morgen dort. Was war da los?
Ja, das war ziemlich überraschend. Der Vorsitzende Richter Götzl war reingekommen, hatte wie üblich alle begrüßt, hatte die Präsenz dieser unglaublich vielen Prozessbeteiligten festgestellt, also hat geguckt, wer ist da. Und auf einmal erheben sich eine Handvoll Menschen auf der Zuschauertribüne, sprechen wie Schauspieler, also sehr deutlich, sehr laut, sehr, sehr ausdrucksstark und sagen Folgendes, nämlich wir klagen die Bundesanwaltschaft wegen der Darstellung des NSU an, wegen der Leugnung des terroristischen Netzwerks, wegen der Missachtung der Betroffenen, wegen des institutionellen Rassismus. Dann ist der Senat, also sind die Richter fluchtartig aus dem Raum rausgegangen. Die Justizwachtmeister haben eingegriffen, haben diese Leute dann des Saales verwiesen. Vorher haben die noch Papierschnipsel von oben von der Zuschauertribüne unten in den Saal geworfen. Jetzt wissen wir auch, wer es war. Das stand nämlich da drauf. Das war das Aktionsbündnis NSU-Tribunal.
Aha, okay. Und den Herrschaften, wie verkehrt man da jetzt weiter mit denen? Weiß man das?
Ja, das weiß man, denn der Vorsitzende Richter, ein sehr wortgewaltiger Mensch und vor allen Dingen durchsetzungsfähig, hat sofort gesagt, sowas dulde er nicht, eine solche Störung in einem Gerichtssaal. Und was denen jetzt droht, sind Ordnungsgelder. Die haben übrigens den ganzen Tag noch vor dem Oberlandesgericht hier in München demonstriert.
Also im Gericht sich dann quasi wieder eine Strafe abgeholt. Heute und morgen ist dann auch die Bundesanwaltschaft dran gewesen und dran mit den Plädoyers. Beate Zschäpe wurde ja bereits für voll schuldfähig erklärt. Jetzt geht es um weitere mutmaßliche Helfer. Was wurde heute dazu gesagt?
Die Bundesanwaltschaft ist ziemlich deutlich heute nochmal geworden und hat sich mit vor allen Dingen zwei der Helfer beschäftigt. Einer ist besonders interessant, André E. Das ist der jüngste der Angeklagten, der auch ein sehr enges, ja geradezu familiäres Verhältnis, zumindest zu Beate Zschäpe, wahrscheinlich auch zu dem kompletten Trio hatte. Und der Oberstaatsanwalt hat sehr ausführlich erklärt, warum er glaubt, dass er sehr wohl der Beihilfe zu den Sprengstoffanschlägen, aber auch ein Unterstützer des terroristischen Netzwerkes NSU gewesen ist. Unter anderem hat er ein sehr eindrucksvolles Beispiel genannt, nämlich ein Bild, ein Porträt, das im Wohnzimmer von diesem Mann hängt und auch noch hing, nachdem der NSU aufgeflogen war. Also spätestens dann wusste man ja, worum es ging. Und auf diesem Porträt sind die beiden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, also die beiden toten Rechtsextremisten, zu sehen. Und darunter ist ein Runensymbol, ein weißes, das für den Tod steht. Und da steht transkribiert unvergessen. Das Ganze über dem Fernseher und unter den Fotos der Söhne dieses Mannes. Da sagt die Bundesanwaltschaft, das zeigt doch ganz klar, das war hier kein ahnungsloser Mordgehilfe. Nein, der wusste, wem er da geholfen hat, für wen er da Pässe und Wohnmobile besorgt hat.
Aber nochmal ganz kurz, das war jetzt nicht mehr Beweisaufnahme, weil über dieses Bild hat man vorher schon gesprochen oder kam das heute neu in den Prozess? Nein.
Ich habe das heute zum ersten Mal gehört, aber das ist natürlich gefallen. Nun ist es so, in einem 4,5-jährigen Prozess, da merkt man sich nicht alles wohl, aber die Bundesanwaltschaft, die reiht ja hier Indiz an Indiz aneinander und erzählt eben auch solche Dinge. Und das fand ich sehr eindrucksvoll als Beweis dafür, jedenfalls aus Sicht der Bundesanwaltschaft, dass die sehr wohl gewusst haben, mit wem sie da zusammengearbeitet, muss man ja sagen, haben, weil die haben das ja als ihre Aufgabe verstanden, Menschen mit Migrationshintergrund zu töten und Deutschland zu einem ausländerfreien Land zu machen. Das war ihr Ziel.
Laut Gesetz ist es nur eine Formalia, muss mindestens alle 4 Wochen weiter verhandelt werden. Wie geht's denn jetzt weiter morgen?
Morgen wird weiter plädiert. Das heißt, morgen hat die Bundesanwaltschaft weiter das Wort. Da wird es wahrscheinlich noch mal um einen anderen der mutmaßlichen Unterstützer dieses Nazi-Trios, dieses Terroristentrios NSU gehen. Bevor dann wieder eine Pause kommt, nämlich 10 Tage, kann man dann noch mal unterbrechen. Und dann geht es am 12. September weiter. Und irgendwann im Laufe des Septembers vielleicht noch kommen dann auch die Anträge, nämlich das, was uns ja alle interessiert. Was fordert die Bundesanwaltschaft eigentlich als Strafe?
Das Oberlandesgericht München legt heute und morgen Freitag 2 Verhandlungstage im NSU-Prozess ein, unterbricht damit die Sommerpause in diesem Verfahren. Heike Borufka war das, begleitet den NSU-Prozess live vor Ort in München.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ein Feuchtgebiet ist ein vom Wasser geprägter Lebensraum. Moore, Auen, Sümpfe sind Feuchtgebiete. Sie sind ökologisch wichtig und haben zudem einen sehr praktischen Nutzen. Sie können nämlich Wasser aufnehmen. Hurricane Harvey hat in Texas zu großen Überschwemmungen geführt. Ohne Feuchtgebiete an der Küste dort, da wären die Schäden wohl noch schlimmer. Das schreiben zumindest heute US-Forscher im Fachjournal Scientific Reports. Solche Feuchtgebiete werden leider oft immer zu betoniert, auch in dem Fall von Houston. Straßen, Wohnungen, Industrieflächen werden da draufgepackt, sprich die Natur wird mit Beton versiegelt und das Wasser kann dann natürlich nicht mehr absorbiert werden. Sprechen wir über die Bedeutung von Feuchtgebieten mit dem Umweltökonom Bernd Hans-Jürgens. Er ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Hätten Meerauen und Überflutungsgebiete bei dem Hochwasser in Texas, bei Hurricane Harvey, denn noch ein bisschen eine bessere Lage gebracht, als wir diese jetzt hätten?
Ja, ob es in Houston die Probleme insgesamt erheblich reduziert hätte, weiß man nicht. Einfach weil die Wassermengen, die runtergegangen sind, so riesig und so gewaltig waren. Aber grundsätzlich bedeuten ja Feuchtgebiete, dass mehr Wasser in der Fläche bleibt. Und eine Milderung hätte sicherlich stattgefunden. Mhm. Das kann man schon sagen.
Das Absorbieren von Wasser, wie viel kann denn so ein Feuchtgebiet aufsaugen?
Naja, das hängt natürlich ganz von der Größe des Gebietes ab und davon, wie tief es auch überflutet werden kann. Das kann man im Einzelfall nur immer beurteilen. Aber die Faustregel ist natürlich, je mehr Wasser in der Fläche verbleiben kann, desto weniger Wasser wird in Flüssen zugeführt und desto weniger kommt es dann an diesen heißen Punkten zu Überschwemmungen.
Wo haben wir denn in Deutschland Beispiele für sehr gute Feuchtgebiete?
Ach, wir haben verschiedene Auengebiete entlang vieler unserer Flüsse. Also ich nenne mal Elbe oder auch Rhein. Der Punkt ist einfach der, dass die Feuchtgebiete heute nicht mehr Feuchtgebiete sind, sondern überbaut sind. Und die ursprünglichen Auenflächen sind zu einem großen Teil verloren gegangen. Also wir haben jetzt nur noch wenige Prozent der ursprünglichen Flächen, die zur Verfügung stehen. An der Elbe beispielsweise gibt es noch einige Gebiete, an der Saalemündung haben wir ein Auengebiet und an einigen anderen Flüssen auch. Mhm. Aber der Großteil ist einfach verloren gegangen.
Ist die Situation bei uns in Deutschland so gefährlich, dass man Bedenken haben muss, falls es Hochwasser gibt, dass es eben diese Gebiete nicht mehr gibt?
Natürlich ist das ein Problem, das ist ganz klar. Wir haben zunehmend Probleme mit dem Hochwasser. Das hat auch mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben an der Elbe 2 Jahrhunderthochwasser gehabt in den Jahren 2002 und 2013. Wir haben am Rhein in den 90er Jahren 2 Jahrhunderthochwasser gehabt. Und die Situation könnte sich eher verschärfen. Und dann macht sich natürlich negativ bemerkbar, dass der Fluss keinen Raum mehr hat, dass die Räume der Flüsse, die ursprünglichen Überschwemmungsräume, verloren gegangen sind. Und
das war das Stichwort, verloren gegangen. Immerhin, ein bisschen haben wir gesprochen über Feuchtgebiete. Auen, Moore sind natürlich ökologisch wichtig. Ein Aspekt haben wir noch gar nicht geklärt, nämlich, dass sie auch wie Kläranlagen funktionieren. Und dass Feuchtgebiete natürlich ein wahnsinnig toller Lebensraum für diverse Tiere bietet. Uns natürlich auch den Schutz vor Hochwassern, weil auf solchen Flächen das Wasser einfach schön gut ausweichen kann. Derjenige, der sie so ein bisschen verhackstückelt angehört hat hier in dem Ganzen, war der Umweltökonom Bernd Hans Jürgens.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt zu viele Daten. Die Daten sind zum Teil alt und hätten eigentlich gar nicht erhoben werden dürfen. Das sind grob die Vorwürfe an unsere Polizei- und Verfassungsschutzämter wegen fehlerhafter BKA-Daten, Banken und Daten in diesen Banken. Sind zum Beispiel Journalisten beim G20-Gipfel nicht mehr weitergekommen. Ihnen wurde die Akkreditierung entzogen. Diese Kritik an den Behörden, die wird jetzt immer lauter. Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio, was ist denn bisher über diesen Datenskandal bekannt?
Also tatsächlich bekannt ist, dass es tatsächlich wohl eben ganz, ganz große Probleme bei diesen Datenbanken gibt. Also dass dort viele Daten eingetragen sind, die dort eigentlich entweder gar nicht stehen dürften, weil sie zu Unrecht eingemeldet worden sind, oder aber Daten dort stehen, die eigentlich schon längst hätten gelöscht werden müssen, weil sie sozusagen verfristet sind oder ähnliches. Also das ist schon ein ganz großes Kaliber.
Das heißt, es gibt auch keinerlei Update-Mechanismus irgendwie, der da greift?
Naja, eigentlich soll es für all diese Daten natürlich eine ganz aktive Datenpflege geben. Also einfaches Beispiel. Jemand hat dich angezeigt wegen etwas. Ein Ermittlungsverfahren wurde grundsätzlich erst einmal eröffnet. Und dann stellt sich raus, ja gut, die Anzeige war jetzt von jemandem, der wollte dir einfach nur was Böses tun. Und eigentlich ist das Ganze unberechtigt. Dann ist dieser ganze Krempel eigentlich zu löschen. Bloß an der Stelle müsste das dann auch erstmal bekannt sein bei demjenigen, der dich da sozusagen eingetragen hat. Das ist so eine der großen Schwierigkeiten da drin. Und der müsste das dann wieder rausnehmen. Die Frage ist immer, ob das passiert. Und wir kennen das vielleicht von uns selber auch so ein bisschen. Vielleicht pflegen wir auch nicht jedes Adressbuch so ganz perfekt. Der Unterschied ist, wir sind dazu gesetzlich auch nicht unbedingt verpflichtet, das zu tun. Polizeien und Verfassungsschutzämter sind das natürlich hingegen sehr, sehr wohl. Und das ist einfach das ganz, ganz große Problem. Das Ganze kann nämlich einfach ganz, ganz blöde Auswirkungen haben. Einfaches Beispiel, du hast vielleicht mal an einer Sitzblockade teilgenommen oder ähnlichem. Als vielleicht Schüler noch und ein paar Jahre später hast du zwischendurch ganz seriös Jura studiert und möchtest jetzt Beamter werden und plötzlich darfst du es nicht werden und du weißt gar nicht warum und es liegt einfach daran, dass da noch was Altes in einer Datenbank steht. Das sind solche Auswirkungen, die da durchaus möglich sind.
Hat man denn als Normalo überhaupt eine Chance, an diese Informationen ranzukommen, was über einen vermeintlich gespeichert ist?
Ja, die Chance hast du. Du kannst schlicht und einfach nach Bundesdatenschutzgesetz bei den entsprechenden Behörden einen Antrag stellen und sagen, ich würde gerne wissen, was ihr über mich gespeichert habt. Das ist vollkommen zulässig. Dem müssen die im Prinzip auch nachkommen. Es sei denn, es gibt ganz, 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 ganz gewichtige Sicherheitsgründe, die dem Ganzen entgegenstehen. Dann müsste man dir aber auch das mitteilen und dagegen könntest du dann gegebenenfalls auch klagen. Also, ich sag mal, Auskunft einholen hilft. Das gilt nicht nur für die Schufa.
Die Fälle bei G20, wo Journalisten auf einer schwarzen Liste standen und ihnen die Akkreditierung weggenommen wurde, sind nur die Spitze des Eisbergs. Ist zu hören, wie groß ist denn der Berg unter der Wasseroberfläche?
Das lässt sich noch überhaupt nicht sagen. Das ist so ein bisschen typisch für Eisberge. Es ist auf jeden Fall so, dass oben ein kleines bisschen rausguckt, aber dass eigentlich alle, und zwar wirklich alle, davon ausgehen, dass dieser Berg insgesamt doch ganz schön groß ist. Nur wie groß genau, das wird sich erst zeigen müssen. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass nun einige aufgeschreckt sind und dass auch die entsprechenden Behörden jetzt versuchen, das nochmal nachzuvollziehen. Ich gehe auch davon aus, dass die Datenschutzbeauftragten aus Bund und Ländern nun noch einmal ziemlich genau genau hingucken werden, was denn in den entsprechenden vielen verschiedenen Datenbanken mit ihren vielen Millionen Einträgen insgesamt, was denn da so drinsteht.
Das Datenchaos bei den Behörden, die für unsere Sicherheit zuständig sind, es scheint groß zu sein, hat mir vor der Sendung Falk Steiner erklärt. Und wir sprechen gleich mit einem freien Fotografen, dem die Akkreditierung damals in Hamburg beim G20-Gipfel entzogen wurde. Gucken, ob der mittlerweile eine Antwort bekommen hat. Haben aber gerade schon gehört, dass man durchaus einen Antrag stellen kann bei den jeweiligen Behörden. Das ermöglicht eben das Datenschutzgesetz. Und da gibt es, Verena, eine Seite, die uns dabei hilft.
Auf jeden Fall. Es gibt bei datenschmutz.de den Generator für Auskunftsersuchen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Du kannst halt sozusagen da automatisch ein PDF erstellen lassen, indem du ein paar deiner persönlichen Daten eingibst und dann kannst du anklicken, sozusagen, welcher Behörde du dieses Auskunftsersuchen schicken willst. Und dann wird
welche
automatisch.
Behörden sind da dabei? Komm, wir gucken es mal durch.
Genau, da sind also vom Bund, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Bundespolizei,
Zoll sogar auch.
Dann Zoll, genau, Bundeswehr. Dann Länder, Baden-Württemberg, Bayern, die LKAs und die Verfassungsschutzorganisationen.
Genau. Manche machen ja nicht mit zum Beispiel. Hier ist grau unterlegt Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Das geht dann irgendwie nicht. Ne?
Es gibt immer sehr viele Anmerkungen auch, warum in manchen Fällen halt man dann keine Auskunft bekommt. Ich glaube, das Bundesamt für Verfassungsschutz erteilt grundsätzlich keine Auskünfte. Mhm. Aber wie gesagt, das kann man dann mal ausprobieren. Ich habe eben mal so eins erstellen lassen an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.
Hast du Angst?
Ich weiß noch nicht. Ich habe es noch nicht abgeschickt. Auskunft über zu meiner Person gespeicherten Daten. Und da ist dann halt genau das, was wir schwierig und kompliziert formulieren müssten, einfach schon vorformuliert. Bitte erteilen Sie mir auf Grundlage von Paragraph 19 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph 5 Absatz 1 und Paragraph 18 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen Auskunft über bla bla bla. Mhm. Und das kann man dann halt sozusagen dahin schicken. In der Regel ist eine Ausweiskopie nötig vom Personalausweis. Da kann man dann bestimmte Sachen auch noch schwärzen. Also sozusagen, man muss nicht alles, was da draufsteht, denen dann auch offenlegen. Das ist alles eigentlich ganz gut erklärt, wie und wo man das macht und auch welche Chancen man hat, was zurückzuhören und sich dann löschen zu lassen.
Datenschmutz.de, das ist die Seite, die dabei hilft. Wir können es ja mal versuchen. Vielleicht haben wir 2019 auch noch eine Sendung zusammen. Oder vielleicht geht es auch noch schneller.
Lalalala.
Gleich hören wir uns mal an, wie es dem freien Fotografen Chris Krodotzki geht, der 2 Tage Arbeitsausfall beim G20-Gipfel hat, weil er auf dieser vielbesprochenen schwarzen Liste drauf stand.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Chris Krodotzki, der hat das, was Verena und ich gerade gemacht haben, eine Auskunft zu erfragen, welche Daten eigentlich über einen bei den Sicherheitsbehörden wie beim BKA gespeichert sind. Der hat es ziemlich schnell gemacht. Chris Krodotzki ist nämlich freier Fotojournalist, unter anderem tätig für Spiegel Online. Und beim G20-Gipfel war er akkreditiert gewesen. Ihm wurde dann die Akkreditierung aber entzogen, damals aus Sicherheitsbedenken. Heute habe ich mit ihm gesprochen und wollte wissen, ob sich seit dem 11.07. haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen, was geändert hat, ob er denn mittlerweile eine konkrete Antwort auf seine Sperrung bekommen hat.
Nö, also es gab die Antwort vom BKA. Allerdings habe ich nach wie vor weder eine Stellungnahme oder eine Entschuldigung oder auch nur eine Begründung für diesen Entzug der Akkreditierung weder vom BKA noch vom Bundespresseamt bekommen.
Und du hast aber aktiv nachgefragt auch?
Ja, natürlich. Ich habe als erstes direkt am gleichen Tag, als mir die Akkreditierung entzogen wurde, um eine Stellungnahme und eine Rechtsgrundlage beim Bundespresseamt gebeten. Habe dann meine Datenabfrage ans BKA geschickt, wo auch nochmal drin stand, dass ich gerne eine Stellungnahme dazu hätte. Und jetzt läuft ja auch gerade die Klage gegen das Bundespresseamt, aber die schweigen sich aus beziehungsweise spielen sich gegenseitig den Ball der Verantwortung dazu.
Was macht das jetzt mit dir, wenn du diese Nachricht mitbekommst, dass das Innenministerium kleinlaut Fehler bei der Datenspeicherung durch das BKA einräumen muss?
Ja, ehrlich gesagt nicht so viel. Ich hatte im Endeffekt nichts anderes erwartet, dass die Polizeibehörden irgendwie massenweise Daten speichern, auch ohne eine vernünftige Rechtsgrundlage und aufgrund von Verdachtsmomenten oder aufgrund von eingestellten Verfahren. Das ist ja nichts Neues und da hat sich anscheinend nichts dran verändert.
Aber kannst du theoretisch denn rankommen an die Informationen, an den Vermerk, den es da zu dir angeblich gibt?
Naja, ich habe ja die Abfrage ans BKA gestellt und habe darauf ja auch eine Antwort gehabt. Da geht es um verschiedene Verfahren, die so im Laufe meines Lebens mal irgendwann gegen mich liefen oder auch nicht liefen. Das waren teilweise Geschichten von vor 10 Jahren, wo ich irgendwie noch selber als Umweltaktivist unterwegs war. Teilweise Geschichten, wo ich als Journalist bei Demonstrationen vor Ort war und kontrolliert wurde, die da gespeichert wurden, dann auch als ob ich da etwas verbrochen hätte.
und dann noch ein paar sehr dubiose Einträge hier aus Niedersachsen, wo es darum geht, dass ich in irgendeiner polizeilichen Datei als potenziell relevante Person, was auch immer das heißen soll, gespeichert bin.
Und hast du versucht zu erklären, warum diese Einträge denn nicht überarbeitet worden sind, beziehungsweise wenn es keinen Straftatbestand gab oder kein Prozess gemacht wurde, warum die Einträge nicht korrigiert wurden?
Na, das kann ich nicht feststellen. Das kann nur das Bundeskriminalamt beziehungsweise die anderen Justizbehörden sagen. Und ich selber kann da jetzt natürlich im Nachhinein versuchen, das löschen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass die auch, da insbesondere mein Fall gerade ja relativ groß in der Öffentlichkeit ist, sich da schon noch dran setzen werden und das selber vielleicht nochmal überarbeiten und überprüfen.
Hast du denn dadurch irgendwelche Ausfälle oder Probleme, zum Beispiel Aufträge zu bekommen?
Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass mein Auftraggeber vom G20-Gipfel Spiegel Online trotzdem wahrscheinlich weiterhin Aufträge geben wird. Viele andere Auftraggeber, die ich habe, seien das linke Medien, seien das NGOs, die wissen ja, wie ich ticke, sage ich mal. Mhm. Die wissen teilweise, dass ich irgendwie auch eine Vergangenheit in der Szene habe. Deswegen werde ich ja losgeschickt oder in der Umweltbewegung jetzt speziell. Aber deswegen werde ich ja teilweise losgeschickt, um genau über solche Themen zu berichten. Das heißt, ich hoffe mal, dass sich da keine beruflichen Beeinträchtigungen draus ergeben. Das kann natürlich auch anders sein und insbesondere bei Kollegen, die noch weniger spezifisch da arbeiten, kann das natürlich zu Beeinträchtigungen führen.
Sagt Chris Krodotzki, freier Fotojournalist. Die Speicherpraxis von Polizei und Verfassungsschutzämtern, sie steht in der Kritik. Kritiker sagen, da halten sich die Institutionen nicht an rechtliche Grundlagen und speichern einfach nach eigenem Ermessen ab, was sie wollen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Gentherapie, um Krebs zu heilen. Das ist neu und das gibt's in den USA. Die Einzelheiten hat uns heute Anne Präger erzählt.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
In den USA ist erstmals eine Gentherapie gegen Krebs zugelassen worden. Das meldet die amerikanische Zulassungsbehörde FDA. Die Therapie soll gegen eine bestimmte Form der Leukämie eingesetzt werden. Und zwar bei Patienten unter 25 Jahren, die mit herkömmlichen Ansätzen nicht erfolgreich behandelt werden konnten. Dabei werden körpereigene Immunzellen des Patienten so umprogrammiert, dass sie gezielt die Krebszellen im Knochenmark angreifen. In einer klinischen Studie war der Ansatz bei 80% der Testpersonen erfolgreich. Allerdings kam es zum Teil zu schweren Nebenwirkungen. Das Pharmaunternehmen Novartis will für die Behandlung in den USA umgerechnet rund 400.000 Euro verlangen. Diese Art der Gentherapie könnte bald auch in Deutschland erlaubt werden. Der Europäischen Arzneimittelagentur liegen mehrere Anträge dazu vor. Die Behörde entscheidet darüber möglicherweise noch in diesem Jahr. Staub, Putzmittel, Feuchtigkeit und Schimmel. Manche haben es vielleicht schon geahnt. Putzen schadet der Gesundheit. Und zwar vor allem, wenn man es beruflich macht. Das ist das Ergebnis einer Studie der Freien Universität Brüssel. Die Forscher haben Daten der belgischen Bevölkerungsstatistik aus 20 Jahren ausgewertet. Dabei kam raus, Reinigungskräfte haben ein höheres Risiko, vorzeitig zu sterben, im Vergleich zu Angestellten oder Führungskräften. Bei Frauen ist das Risiko 16% höher, bei männlichen Reinigungskräften 45% höher. Das lag vor allem an mehr Erkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems. Wie der Effekt genau zustande kommt, können die belgischen Forscher nicht sagen. Sie vermuten, dass es an der Kombination verschiedener Chemikalien und dem Einfluss von Staub und Schimmel liegt. Wer in privaten Haushalten putzt, ist offenbar stärker gefährdet als Reinigungskräfte in Büros oder der Industrie. Experten raten, sich beim Putzen zu schützen, zum Beispiel mit Handschuhen oder Atemmasken. Es gibt Ameisen, die leben eng zusammen mit Pflanzen. Die Pflanzen fördern das sogar, indem sie zuckrigen Saft ausscheiden. Das lockt Ameisen an. Sie patrouillieren dann über Äste und Blätter und fressen dabei auch Insekten, die die Pflanze anknabbern. Praktisch für die Pflanze. Pflanzen profitieren aber noch auf eine andere Weise von ihren Ameisenbesuchern. Das haben jetzt Biologen von der Uni Aarhus in Dänemark herausgefunden. Die Ameisen düngen die Pflanzen, indem sie auf deren Blättern ihre Exkremente hinterlassen. Die Forscher haben nachgewiesen, dass die Pflanzen Stickstoff aus den Ameisenhinterlassenschaften als Dünger über ihre Blätter aufnehmen und dadurch besser wachsen. Ihre Entdeckung haben die Forscher im Journal of Ecology veröffentlicht.
Deutschlandfunk Nova.
Der chemische Fingerabdruck, der verrät, wie gut, wie alt ein Whisky ist. Wir haben vorher über diese Methode hier gesprochen. Die Chemiker der Uni Heidelberg haben sie angewandt. Und das ist natürlich wichtig, denn mit Whisky kann man richtig viel Geld verdienen. Oder mit gefälschtem auch richtig viel Geld verlieren. Der Markt wächst. Tim Tünnermann aus Kerken bei Duisburg kennt den Markt sehr gut, denn er ist Whisky-Fachmann und betreibt mit einem Kollegen zusammen das Portal whisky-investments.de. Ich habe heute mit ihm vor der Sendung gesprochen, wollte wissen erstmal, wie er denn diese chemische Methode der Uni Heidelberg findet, Whisky-Fälschungen zu entlarven.
Halte ich für sehr kritisch. Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass das vernünftig funktioniert. Ich muss persönlich dazu sagen, dass ich dieses System natürlich kenne, allerdings aus den Medien. Ich habe da selber nicht mit gearbeitet. Mhm. Ich habe auch in Distillen gearbeitet und ich arbeite auch mit Distillen immer noch direkt zusammen, die auch alle möglichen Möglichkeiten einsetzen, um Whisky-Fälschungen herauszufinden. Und selbst heute gelingt das nicht allen.
Machen Sie also mal ein Beispiel. Was gibt es denn da noch für Methoden?
Es ist ganz schwer. Also man hat Möglichkeiten heutzutage, eine Whisky-Fälschung zum Beispiel über Laser herauszufiltern. Das heißt, es wird ein Laserstrahl durch den Whisky geschickt. Durch die Reflexionen entsteht ein gewisses Abbild der Rückstrahlung oder der Reflexion. Und wenn man ein Original-Whisky aus der Zeit hat, kann man das abgleichen und Rückschlüsse ziehen, ob der echt sein kann oder nicht. Mhm. Aber auch das ist alles sind Versuchsstadien. Also man kann auch das nicht mit Sicherheit sagen. Selbst die großen Hersteller und Whisky-Produzenten aus Schottland, die das seit Jahrhunderten machen, haben da ihre Probleme. Und selbst denen passiert das, oder ist es sogar in der Vergangenheit passiert, dass die Fälschungen aufgekauft haben, weil sie der Meinung waren, es ist ihre eigene Abfüllung aus, die vor 100 Jahren abgefüllt wurde. Mhm. Das heißt, es ist sehr schwer, da wirklich echt von unecht zu unterscheiden.
Wie schlimm ist denn dieses Problem mit den Whisky-Fälschungen auf dem Markt? Wie gehen die Fälscher denn da genau vor?
Also das Problem ist in der Zwischenzeit relativ groß, wobei man dann natürlich unterscheiden muss zwischen Whiskys für den, sage ich mal, Standardmarkt. Da gibt es kaum Fälschungen. Also wenn Sie jetzt einen Whisky kaufen in der Preisregion um 50 oder 100 Euro, da gibt es sehr wenig Fälschungen. Es ist ähnlich wie bei Geldscheinen, da macht das einfach keinen Sinn, der Aufwand in der Relation zum Ertrag für die Fälscher. Aber bei sehr hochwertigen Flaschen, die in die Zehntausende oder sogar noch darüber hinausgehen, ist die Chance, eine Fälschung zu erhalten, relativ hoch. Und deswegen rät man als Whisky-Verkäufer oder Whisky-Fachmann natürlich auch den Kunden ab, diese Flaschen in einschlägigen Versteigerungsportalen, wie auch immer, zu kaufen, weil da die Relation, einen falschen Whisky zu bekommen, doch schon recht hoch ist, gerade wenn er ein vermeintliches Schnäppchen ist.
Wenn ich jetzt mein Geld in Whisky anlegen möchte, das ist ja sicherlich recht lukrativ, worauf sollte ich achten und besteht denn vielleicht die Gefahr, dass dieser Markt irgendwann zusammenbricht?
Also man muss, Whisky ist, oder wenn es um eine Wertanlage geht, ist es über allen Dingen, ist es nichts ohne Risiko. Wenn ich Ihnen voraussagen könnte, dass der Wert der Markt stabil bleibt und in 20 Jahren noch genauso ist wie heute, wäre ich wahrscheinlich Millionär. Und auf der anderen Seite wäre das aber mit Sicherheit absolut unseriös. Also ich sage mal, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Zeit gut, da noch einzusteigen. Man geht davon aus, oder die Whisky-Fachwelt geht davon aus, dass aufgrund der Nachfrage die nächsten 10, 15, 20 Jahre die Chance sehr hoch ist, dass die Renditen für Whisky, die liegen momentan so bei ca. 7% im Schnitt pro Jahr an Nettogewinn, gut sind und auch so bleiben. Aber was die Zukunft bringt, kann Ihnen keiner sagen. Der große Vorteil an Whisky ist, dass es einfach ein Sachwert ist. Das heißt, Sie haben einfach einen Gegenwert, was Sie bei vielen Aktien oder irgendwelchen anderen Dingen, die nur an der Börse gehandelt haben, einfach Werten nicht haben. Das heißt, im schlimmsten Fall sollte keine Nachfrage da sein. Nehmen Sie ein paar gute Freunde, gehen Sie in den Keller, trinken Sie eine gute Flasche Whisky, haben Sie auf jeden Fall gewonnen.
Das ist auf jeden Fall die gemütlichere Variante, so zu machen. Ansonsten lässt sich eben mit gutem Whisky viel Geld verdienen. Es ist eine lukrative Anlage, sagt der Whisky-Verkäufer Tim Tünnermann.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden viel über das Hochwasser nach Harvey in den Staaten. Dabei sind Überschwemmungen auch in anderen Teilen unserer Welt momentan ein richtig großes Problem. In Indien, Nepal und Bangladesch zum Beispiel leiden Millionen Menschen unter den Überflutungen während des Monsuns. Es gibt Nachrichten, die sagen, bis zu 1700 Menschen sind dabei schon ums Leben gekommen. In Mumbai herrscht Chaos, Verena, und heute ging das Chaos noch weiter.
Ja, die Bilder, die sehen eigentlich wirklich quasi ganz ähnlich aus wie das, was wir aus Texas kennen. Menschen, die versuchen, durch das Wasser zu kommen, Straßen, die zu Flüssen geworden sind. Heute ist ein Haus in Mumbai eingestürzt. Dabei sind 18 Menschen getötet worden. Und man geht eben davon aus, dass die starken Regenfälle zu dem Unglück geführt haben. Es gibt einfach in Mumbai auch sehr viele alte, einsturzgefährdete Häuser und gerade in Monsunzeiten dann auch immer wieder Einstürze. Auch das heute eingestürzte Haus, das war schon sehr alt, wohl aus der Kolonialzeit von ungefähr um 1900 herum, sollte eigentlich abgerissen werden. Trotzdem wohnten da noch Leute drin.
Hat es denn damit zu tun, dass der Monsun in diesem Jahr schlimmer ist als sonst?
Ja, in Mumbai hat es am Dienstag auf jeden Fall so viel geregnet wie seit 12 Jahren nicht mehr. Damals gab es ein Hochwasser, bei dem 1000 Menschen starben, über 1000 Menschen. Und Dienstag war die Stadt oder seit Dienstag ist die Stadt auch mehr oder weniger lahmgelegt gewesen. Keine Busse waren unterwegs und Bahnen, die Straßen waren überflutet und sehr viele Menschen mussten im Büro übernachten.
Jetzt ist Bangladesch und Nepal auch sehr stark betroffen davon.
Ja, seit der 2. Augustwoche regnet es da und das hat in beiden Ländern ein Drittel der Landesfläche jeweils überflutet. Kann man sich dann vorstellen, was da los ist. In vielen Dörfern, die sind einfach von der Außenwelt abgeschnitten. Und die meisten Menschen, die jetzt während dieser Flutkatastrophe ums Leben gekommen sind, sind gestorben, weil sie ertrunken sind, klar. Aber auch zum Beispiel durch Erdrutsche oder durch Stromschläge. Das vergisst man ja oft, ne? Bei Überflutungen besteht einfach immer die Gefahr, dass das Wasser ganz leicht mit Elektrizität in Kontakt kommt. Und das ist einfach auch sehr, sehr gefährlich.
Gibt's Kurzschlüsse. Der Monsun in Südostasien und in Indien, Nepal, Bangladesch hat zu schweren Überflutungen geführt. Heute ist ein Haus in Mumbai eingestürzt, bei dem kam 18 Menschen ums Leben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Notiz an die Sicherheitsbehörden /BKA an dieser Stelle. Verena von Keitz und Thilo Jahn hören jetzt auf gleich. Ist jetzt fertig, für heute zumindest.
Für heute.
Tschüssi.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.